Wie berichtet, wurde dem Freilichtmagazin vergangene Woche das Geschäftskonto bei der Steiermärkischen Sparkasse gekündigt. Dahinter steckt die Vernichtungsstrategie des D-Bankings. Auch Auf1 war davon bereits betroffen. Über dieses Thema spreche ich nun mit FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker. Ich begrüße Sie, Herr Hafenecker. Herr Hafenecker, vor knapp 3 Wochen hat die FPÖ in der Steiermark einen fulminanten Wahlsieg eingefahren und ausgerechnet dort wird nun einem freiheitlich-patriotischen Magazin das Bankkonto gekündigt. Wie kann sowas passieren?
Naja, die Frage stellt sich tatsächlich, wie sowas passieren kann, weil es ja tatsächlich, und Sie haben es in Ihrer Anmoderation auch gesagt, ein Akt der Entdemokratisierung ist, dass man kritische Medien einfach mit dieser Art und Weise, mit solchen Mitteln versucht, kalt zu stellen. Das ist ja ein grober Vorsatz, der da vorhanden ist. Und ganz ehrlich, also dass das ausgerechnet in der Steiermark passiert, ist auch bemerkenswert. Und ich gehe schon davon aus, dass vor allem auch der neue Landeshauptmann Kunasek hier einmal die Vertreter der betroffenen Bank einfach für den Vorhang bitten wird und einmal nachfragt, was hier eigentlich los ist. Es geht ja nicht darum, jemanden zu übervorteilen, sondern es geht darum, jemandem das Grundrecht, natürlich auch seine finanziellen Belange regeln zu können, dass das erhalten bleibt. Und wenn das als politische Waffe eingesetzt wird, na, dann ist es aus meiner Sicht eh schon 5 nach 12. Das heißt, hier warte man schon massiven Aufschrei gegen diese Methoden, die eingesetzt werden und die ja bekanntermaßen auch System haben.
Welche Netzwerke und politischen Gruppierungen stehen aus Ihrer Sicht im konkreten Fall dahinter? Wer ist es, der hier Druck macht?
Naja, ich würde das jetzt mal grundsätzlich unter dem System subsumieren. Das heißt, das ist eine Mischung aus auf der einen Seite politischen Kräften, politischen Parteien, die das ja institutionalisieren. Da vor allem linke Parteien wie die SPÖ zum Beispiel und ihr Umfeld, da hört man immer wieder, dass die dabei mitspielen. Dann wissen wir, dass natürlich prominente Künstler hier auch immer wieder für einen entsprechenden Wirbel sorgen. Und dann, und das ist das Hauptproblem, das ich sehe, natürlich auch NGOs, die sich hier im Land festgesetzt haben, was einmal mehr auch unsere Forderung bestärkt, dass wir gesagt haben, man sollte sich eigentlich mal anschauen, wo die NGOs das Geld herbekommen, ob das nicht sozusagen auch Organisationen sind, die aus dem Ausland gelenkt werden, von der Europäischen Union, vielleicht aber auch aus den Vereinigten Staaten, um hier gewisse politische Marker zu setzen. Das heißt, dass ein Zusammenwirken aus Politik, Kunst und Kultur und den NGOs, die verorte ich hinter diesen Vorgängen. Und es ist ja nicht nur so, und Sie haben es ja bereits berichtet, Auf1 hat einen ähnlichen Fall gehabt, Report 24 und viele, viele andere in Österreich, auch Privatpersonen werden hier mittlerweile gedebankt. Ja. Und das Ganze dürfte eine Modeerscheinung sein, die aus Deutschland zu uns herüberschwappt. Ja. Denn dort ist das ja schon seit Jahren gang und gäbe. Also da sehe ich schon ganz klar, das ist jedenfalls der linke politische Gegner, der halt in verschiedensten Erscheinungsformen hier sich vernetzt und dafür sorgt, dass diese Maßnahmen schlussendlich getroffen werden.
In Österreich hat sich zuletzt die linke Agitationsplattform Aufstehen damit gebrüstet, gezielt Druck auf Banken auszuüben, um Kontokündigungen durchzusetzen. Wer steckt denn Ihres Wissens hinter diesem Netzwerk?
Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Netzwerk, das Sie hier ansprechen und das dürfte tatsächlich einer der Spieler sein, der hier dafür sorgt, dass systematisch eben Bankkonten dann aufgelöst werden und so weiter. Und wir haben schon gesehen, dass hier einige interessante Persönlichkeiten, zum Beispiel von Fridays for Future dabei sind, die dann in weiterem Sinne ja auch zu den Klimaklebern mutiert sind. Dann gibt es Funktionäre der Linkspartei, die zwar parlamentarisch in Österreich Gott sei Dank nichts zu sagen hat, die aber natürlich trotzdem über eine Parteiorganisation verfügen. Also auch da gibt es Vertreter, die hier mitwirken. Und interessant ist auch, dass sogar ehemalige Kampagnenmanager von Hillary Clinton da mit an Bord sind. Das heißt also, was ich bereits vorher antizipiert habe, ja, dass nicht auszuschließen ist, dass auch aus den Vereinigten Staaten hier entsprechende politische Direktiven kommen. Das wäre dadurch natürlich bestätigt. Das heißt also, hier handelt es sich um ein vorgeblich linkes Netzwerk, das gegen rechtskonservative Medien hier in Gang gesetzt wird. Und meine Pflicht sehe ich darin, solche Netzwerke aufzudecken, denn es gibt nichts Undemokratischeres als solche Maßnahmen, die hier ergriffen werden. Das wird hier sozusagen ein bisschen als Lausbubenstreich dargestellt. Und da sagt man dann, ja, na gut, dann schauen wir halt, wie die sonst zu ihrem Geld kommen. Aber Fakt ist, dass erstens einmal die freie Meinungsäußerung durch solche Maßnahmen massiv gefährdet ist. und auf der anderen Seite natürlich auch wirtschaftliche Existenzen, sowohl all jener, die sozusagen diese Unternehmen gegründet haben und natürlich auch verantwortlich dafür sind, dass die entsprechend finanziert werden. Das ist einmal das eine. Und das andere ist natürlich auch eine ganze Menge an Mitarbeitern, die natürlich auch gern monatlich ihren Lohn für die getane sehr gute Arbeit hätten. Das heißt also, hier sind menschliche Schicksale komplett egal. Im Gegenteil, da fährt man wirklich drüber. Und wissen Sie, ich finde es gut, dass in Österreich auch jeder Obdachlose ein Anrecht darauf hat, seine Finanzen regeln zu können und ein Konto zu bekommen. Aber gerade vor diesem Hintergrund ist es ja noch viel schlimmer, wenn andererseits solche Maßnahmen möglich sind und erlaubt sind.
Wie beurteilen Sie denn vor diesem Hintergrund die allgemeine Lage in Österreich hinsichtlich Presse- und Meinungsfreiheit?
Naja, die halte ich für massiv gefährdet. Ich habe es ja erstens einmal am eigenen Leib verspürt, auch mit meinem YouTube-Kanal in der Corona-Zeit. Das war ein Kanal, der damals schon eine sehr große Reichweite hatte. Das waren 200.000 bis 300.000 Personen im Monat, die vor allem auch meine Videos im Zusammenhang mit Corona sich angesehen haben, ja. Und wenn man dann sozusagen von der automatischen Zensur erfasst wird, ja, und der Kanal ohne Vorgabe von Gründen und auch ohne Einspruchsmöglichkeiten einmal vom Netz genommen wird, und dann halte ich das natürlich für ein sehr, sehr großes Problem, das es hier gibt, und dem muss man sich stellen. Das ist einmal das eine, und da sehen wir auch den Digital Services Act der Europäischen Union auf uns zukommen, der nichts anderes als ein Zensurparagraf ist. Das heißt also, Meinungsfreiheit massiv unter Druck. Wir kennen die Problematik von Ihrem Sender auf 1, was man da in Deutschland mit dem Satellitenbetreiber Astra abgehalten hat, wo man einfach aus einer Willkürmaßnahme heraus auch das Sendesignal abgeschalten hat. Auch das zeigt, dass das System wirklich bereit ist, alles zu tun, um kritische Stimmen zu verhindern. Und dann kommt eben noch der Komplex des Deep Bankings dazu, der ganz offensichtlich viele Medien, vor allem im rechtskonservativen Spektrum, trifft. Ja. Das alles sollte eigentlich wirklich alarmieren und sollte mal den bedenklichen Zustand unserer Demokratie darlegen. Wie gesagt, die Linken lachen sich aber trotzdem ins Fäustchen und denken sich, jetzt haben wir die bösen Rechten beim Krawatteln. Aber ich halte das nicht für einen Jugendscherz und auch nicht für ein Kavaliersdelikt, sondern da wird die Demokratie in ihren Grundfesten erschüttert. Und dagegen gilt es natürlich aufzustehen.
Jetzt hat die FPÖ angekündigt, im Falle einer Regierungsbeteiligung gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit und konkret gegen das Deepbanking vorgehen zu wollen. Wie könnte man so etwas denn überhaupt politisch umsetzen und durchsetzen?
Naja, also ich denke, eine der Aufgaben der Finanzmarktaufsicht wäre es nicht nur, sozusagen jungen Menschen die Möglichkeit zu nehmen, Kredite aufzunehmen, um sich Wohnungseigentum oder Hauseigentum zu schaffen, sondern genau solche Vorgänge zu überprüfen. Ich halte das wirklich für eine unlautere Methode, die hier ins Treffen geführt wird, wo, wie gesagt, mit Existenzen gespielt wird und wo man sich noch dazu vor einem politischen Karren spannen lässt. Also das müsste etwas sein, das man über die Finanzmarktaufsicht regelt und wo man wirklich schauen muss, dass solche Willkürakte schlicht und ergreifend nicht stattfinden können. Und das ist einmal das eine. Und was den Schutz der Meinungsfreiheit und natürlich auch den Schutz vor dem Digital Services Act betrifft, da hat ja meine Kollegin Susanne Fürst auch schon ein Konzept der Festung Verfassung einmal präsentiert vor wenigen Monaten. Und da ist ja eines klar, wir müssen unsere Verfassung insofern etwas verstärken und ausbauen, als dass der völlige Durchgriff der EU-Verordnungen und Richtlinien hier verunmöglicht wird. Es hat viele Länder in Europa gegeben, die vor oder auch nach dem EU-Beitritt gewisse Grundrechte verfassungsmäßig nochmal explizit herausgestrichen haben, um eben diesen Durchgriff durch die Europäische Union zu verhindern. Das hat man Österreich als willfähriger Helfer der europäischen Nomenklatura, hat man das halt unterlassen. Aber ich denke, hier wäre wirklich anzusetzen. Da geht es ja nicht nur um die Grund- und Meinungsfreiheit, die sehr, sehr wichtig ist, sondern auch um andere Dinge wie zum Beispiel den Schutz des Bargeldes und vieles andere.
Der Bereich Medien und Presse ist natürlich auch Teil der aktuellen Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Was wäre denn beim Zustandekommen einer solchen Koalition in diesem Bereich zu erwarten, gerade im Hinblick auf die aktuell eingeschränkte Meinungsfreiheit?
Naja, das ist leider eine düstere Aussicht, aber ich denke, es würde nicht besser werden, denn man merkt ja jetzt in vielen Bereichen, wie auch hier, über die politische und über die Gesetzgeberseite gegen Medien vorgegangen wird, die nicht im Regierungssprech unterwegs sind. Erinnern wir uns an das Qualitätsjournalistengesetz zum Beispiel, das ja zuerst einmal einen netten Namen trägt, aber im Grunde nur ein einziges Ziel hat, nämlich Medien, die von der Regierung kritisch gesehen werden, zu verhindern und von sämtlichen Fördertöpfen oder von sämtlichen Unterstützungen auszunehmen. Ja. Das ist ein Gesetz, das übrigens von der grünen Abgeordneten, die jetzt nicht mehr unter uns im Nationalrat, weil von der Frau Blimlinger veranlasst und federführend auch geschrieben worden. Und das zeigt, wie schnell es gehen kann, dass links-linkes Gedankengut sich in Gesetzen niederschlägt. Das heißt also, da müsste man jedenfalls einmal sozusagen eine Gegenbewegung einleiten und einmal da schauen, dass der Medienmarkt wirklich liberal sein kann. Und unter liberal verstehe ich nicht sozusagen die amerikanische Deutung des Begriffes liberal, sondern im Sinne von Freiheit. Das heißt, eine Demokratie muss verschiedene Meinungen aushalten. Und wenn die Gesetzgeber jetzt schon zu solchen Maßnahmen greifen, dann ist das einmal mehr ein Zeichen und ein Signal dafür, dass es nicht besonders gut um unsere demokratische Verfassung in Österreich steht und wo man halt natürlich auch entsprechend einwirken muss. Womit ist zu rechnen? Ja, natürlich mit weiteren ähnlichen Maßnahmen. Man wird sich wohl kaum über eine ORF-Reform, über eine grundlegende drüber trauen, wo man zuerst einmal den öffentlich-rechtlichen Auftrag neu definiert und so definiert, dass er nicht ständig missinterpretiert werden kann, wie es der ORF, ich möchte nicht sagen täglich, sondern fast minütlich tut. Also da wird alles so bleiben, wie es ist, wenn diese Regierung tatsächlich ins Amt kommen sollte. Das heißt, hier gäbe es wirklich massiven Handlungsbedarf und umso wichtiger ist auch das Engagement von unserem Stiftungsrat Peter Westenthaler im ORF-Stiftungsrat, wo er zumindest auf all diese Fehlleistungen und mutwilligen politischen Agitationen hinweist. Das heißt also, hier wird es uns im Falle einer Bildung dieser Verliererregierung jedenfalls noch wichtiger sein müssen, auf diese Missstände hinzuweisen. Aber wie gesagt, es ist ja noch nicht aller Tage Abend, Gott sei Dank, und jetzt warte ich schon gespannt, was bei den Regierungsverhandlungen rauskommt. Denn im Grunde hat man sich jetzt zwar seit Wochen über irgendwelche Randthemen unterhalten, die wirklich heißen Eisen hat man noch gar nicht angefasst. Also ob da schon alles in trockenen Tüchern ist und ob das Jobversorgungsprogramm für einen Karl Nehammer, ob das tatsächlich zu einem Erfolg führen wird, ist fraglich.
Herr Hafenecker, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute nach Wien. Dankeschön.
Danke, alles Gute.